Ja, schönen guten Abend an alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Schön, dass ihr da seid heute Abend. Lass uns kurz beten. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist, wie du uns gesagt hast, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du die Gemeinschaft mit uns Sündern, dass du sie suchst. Und danke, dass du uns dein Brot austeilst, auch heute Abend. Danke, dass du uns auch wäscht durch dein Wort heute Abend. Danke, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen, um von dir zu empfangen, von dir zu hören. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist sprichst in unserer Mitte, dass du meinen Mund gebrauchst, um dein Wort weiterzugeben, dass du uns allen Ohren gibst zu hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und segne jetzt dein Wort für uns. Danke, dass du sprechen willst, Herr. Amen. Wir leben in der wunderbaren Zeit der Gnade. Und Gnade bedeutet, dass Gott uns nicht nach uns oder nicht mit uns umgeht nach unseren Taten, sondern dass er uns oder umgeht nach seiner Gnade, nach seiner Barmherzigkeit, dass er mit uns umgeht nach der Gerechtigkeit, die Jesus Christus für uns errungen hat. Und das Wunderbare ist, diejenigen, die diese Gnade empfangen, in dieser Zeit der Gnade, die werden auch in Ewigkeit diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes genießen. Es ist aber auch Gnade, das, was wir jetzt lesen in der Offenbarung. Das ist auch immer noch die Zeit der Gnade. Und auch das ist Gnade, dass wir einen Herrn haben, einen Vater im Himmel, der uns nicht einfach so laufen lässt in unserem Leben, sondern der uns erzieht, der uns, uns aufmerksam macht auf falsche Wege in unserem Leben, der uns zur Umkehr ruft, der uns hilft, diesen Weg zur Buße zu finden und diesen Weg der Buße auch zu gehen. Zurück zu dir, wie wir es vorhin gesungen haben. Immer wieder zurück zu Jesus. Und darum geht es eigentlich in diesen Sendschreiben immer wieder, um diesen Ruf zur Buße, zur Umkehr. Und man kann eben diese Sendschreiben unter verschiedener Perspektive lesen. Das haben wir immer wieder, habe ich immer wieder gesagt auch, dass sie ja in einer bestimmten Reihenfolge geschrieben sind, dass sie an ganz konkrete Gemeinden gerichtet sind, dass sie aber auch manche Ausleger oder einige Ausleger sprechen davon, dass hier auch eine Abfolge gemeint ist, eine zeitliche Abfolge. Und es spricht einiges auch dafür, dass man hier eine zeitliche Abfolge sehen kann, bis dahin, dass einige Ausleger tatsächlich auch regelrechte Prophetie in Bezug auf die Kirchengeschichte sehen, auf die Zeit der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Dass diese verschiedenen Gemeinden auch Epochen, Zeiten der Gemeinde darstellen. Interessant ist aber zu sehen, dass diese Gemeinden gleichzeitig nebeneinander bestanden haben und dass tatsächlich auch diese geschichtlichen Epochen sozusagen, diese verschiedenen Charaktere von Gemeinden, dass sie tatsächlich auch heute allesamt fortbestehen, alle gegenwärtig da sind. Und es ist eben auch so, dass diese Gemeinden, wenn du heute in eine Gemeinde gehst, in eine christliche Gemeinde, du wirst nicht eine reine Ephesus-Gemeinde oder eine reine Smyrna-Gemeinde finden. Du wirst, wir sollen hören, was der Geist allen Gemeinden sagt. Du findest in deiner Gemeinde, in unserer Gemeinde hier in der Koinonia vielleicht aus jeder dieser 7 Gemeinden etwas. Und dazu kommt noch, dass Jesus eigentlich jeden Einzelnen anspricht. Er sagt, wer ein Ohr hat, jeder Einzelne von uns, jeder einzelne Christ, darf sich dieses Wort ganz persönlich sagen lassen. Und es hat ihm persönlich was zu sagen, nicht nur zu der Gesamtgemeinde, sondern zu mir persönlich. Und das ist das Wichtige. Ich muss mir immer wieder klar machen, das Wort Gottes gilt für mich, nicht für meinen Nachbarn. Nur für mich und für mich alleine. Ich kann nicht das Wort Gottes nehmen und damit sozusagen andere irgendwie das auf andere ansetzen. Ich muss es immer auf mich selbst auch beziehen. Für mich selbst hören. Was hat Jesus mir persönlich zu sagen damit? Ich kann nicht anderen predigen oder andere lehren und sagen, hier, das ist ne, genau das. Ich habe genau gehört. Genau das ist deine Situation. Ich muss damit aufpassen. Es gibt Situationen, wo Gott mich auch sendet mit einem Wort von ihm für jemand anders. Aber ich muss aufpassen, wie Paulus sagt, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich lebe. Und Jesus sagt, wenn du anfängst, am Splitter deines Bruders im Auge rumzupulen, seh zu, dass du deinen eigenen Balken nicht übersiehst. Deswegen ist es wichtig, Jesus sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jeder Einzelne von uns aus ist aufgerufen. Und es gibt immer wieder Wiederholungen in diesen Sendschreiben. Jesus stellt sich selbst vor, in einer bestimmten Art und Weise. Er zeigt uns, ja, ich kenne deine Situation. Du brauchst nie irgendwie zu denken, Jesus, du kennst einfach nicht, du weißt einfach nicht, wie das ist, als Jörg Machael zu leben im 21. Jahrhundert. Du hast keine Ahnung. Doch ich kenne dein Leben, ich kenne deine Werke, ich durchschaue das alles, ich durchschaue dein Leben. Du kannst anderen was vormachen, du kannst dir selbst was vormachen, aber mir kannst du nichts vormachen. Und wie gesagt, das ist Gnade, dass Jesus uns durchschaut. Und er tut das, dieses Prüfen, er prüft unseren Zustand, weil er nicht möchte, dass jemand verloren geht. Er möchte, dass alle zur Buße kommen, alle seine Kinder zur Buße kommen. Dass alle seine Kinder in der Buße wandeln, in der Buße leben. Und heute wollen wir auch noch mal kurz darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Und wir haben diesen Abfolgen gesehen, die Ephesus-Gemeinde, die erste Gemeinde, die gerufen wird, wozu? Zur ersten Liebe. Zurück zur ersten Liebe. Alles, was ihr wisst, die richtige Lehre, die ihr habt und dass ihr es nicht zulasst, dass irgendwelche falschen Lehren in eure Gemeinde Raum gewinnen. Super, 1a, wunderbar, klasse, das liebe ich. Aber ich habe gegen dich. Und das ist ein sehr fundamentaler Einwand, den Jesus hat. Das ist einer der stärksten Einwände, die Jesus hier vorbringt, gleich an die erste Gemeinde. Erste Liebe, zurück zu der Agape. Dann die Bedrängnis, die kommt über Smyrna, vielleicht als ein Zeichen dafür, wie Gott Menschen zurück zur ersten Liebe führt. Wie Menschen zur Buße geführt werden, oft durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Probleme. Wenn ich erstmal bis hierhin in der Scheiße sitze, dann fange ich an, zu Gott zu schreien. Dann fange ich an, mich vorbehaltlos auf ihn zu werfen. Dann stelle ich keine Bedingungen mehr. Dann stelle ich keine Fragen mehr. Dann sage ich einfach nur noch, Herr, hilf! Rette mich aus dieser Situation. Ich vertraue dir. Ich folge dir. Ich lasse alles andere hinter mir. Aber Jesus sagt, diese Bedrängnis wird noch eine Weile andauern und sie wird noch härter werden. Es ist gut, dass du da bist, dass du treu bist, dass du bleibst. Aber sie wird noch etwas länger dauern. Pergamon, Die Gemeinde, wo tatsächlich Menschen umgekommen sind, aufgrund ihres Zeugnisses, aufgrund ihrer Treue zu Jesus. Und Jesus lobt das. Aber ich habe ein weniges gegen dich. Ja, es schleicht sich etwas ein. Eine falsche Lehre schleicht sich ein. Tu nun Buße. Und jetzt kommen wir zu Thyatira in Vers 18 von Kapitel 2 Offenbarung. Wir sehen, dass hier tatsächlich eine Entwicklung stattgefunden hat von Pergamon zu Thyatira. Aber lesen wir erstmal. Dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz. Er weist wieder auf ein bestimmtes Merkmal seiner Erscheinung vor Johannes hin. Aber er macht als erstes, weist er oder gibt er diesen Titel, den Sohn Gottes. Das hast du eigentlich sonst aus Jesu Mund, hörst du das nie. Er sagt immer von sich, ich bin der Menschensohn. Dass Jesus mal sagt, ich bin der Sohn Gottes. Das ist außergewöhnlich. Auch hier in der Offenbarung ist es das einzige Mal, dass das so gesagt wird. Das hat seinen bestimmten Grund, das werden wir noch sehen. Er weist darauf hin, dass er der Sohn Gottes ist. Und das Wort Sohn bedeutet im weiteren Sinne Kind. Er ist das Kind Gottes. Er ist der direkt mit Gott verbunden ist, der eins mit dem Vater ist, der eine Genetik mit ihm hat, eine DNA sozusagen. Die sind eins. Es gibt aber auch keinen anderen, kein anderes Kind Gottes. Und wenn du dich ein Kind Gottes nennst, wie ich das tue, dann tun wir das im Bewusstsein dessen, dass wir das nur durch Jesus tun können, der in uns lebt durch seinen Geist. Ohne ihn haben wir die Gotteskindschaft verloren. Ja, Gott ist unser Vater in dem Sinne, dass er uns alle geschaffen hat. Ja, wir sind alle Menschenkinder, sind seine Kinder in diesem Sinne. Dass sie eigentlich dazu geschaffen sind, seine Kinder zu sein. Aber die Sünde hat diese Gotteskindschaft zerstört. Und nur dadurch werden wir zu wahren Kindern Gottes, dass der Sohn Gottes, das Kind Gottes, der einzige Sohn Gottes in unserem Leben hineinkommt, in unser Herz hineinkommt, in uns wohnt, durch den Glauben. Und er ist derjenige, der Augen hat wie Feuerflammen, das haben wir schon gesehen, ein deutliches Zeichen seines Richteramtes. Wir sehen es dann auch in Kapitel 19, wenn er auf dem weißen Pferd kommt, um Gericht zu halten, mit feuerflammenden Augen. Und es spricht zu uns als demjenigen, der alles durchleuchtet, alles durchschaut und Füße gleich glänzendem Erz. Ein reiner, ein strahlender Charakter. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Boah, was ist das für ein Lob. Das ist krass, das ist die Steigerung schlechthin. Das ist eine wunderbare Gemeinde. Sie hat zuallererst Liebe, Agape. Da ist Liebe in dieser Gemeinde. Diese Gemeinde ist erfüllt von Liebe. Da ist Glauben, festes Vertrauen. Man kann auch dieses Wort übersetzen mit Treue. So kommt es ja oft vorher vor. Und wir sehen, derjenige, der uns geliebt hat, ist der Treue. In Vers 5 von Kapitel 1 steht, von Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Durch seine Liebe können wir lieben. Wenn er in unserer Mitte ist, wenn er unsere erste Liebe ist, das ist unsere erste Priorität, unser Ein und Alles, dann erfüllt uns seine Liebe und seine Liebe wird unter uns sichtbar. Sein Gebot verwirklicht sich in uns durch seinen Heiligen Geist. Sein Gebot ist, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Mit dieser Agape-Liebe. Die Treue, seine Treue macht uns treu. Die Treue des Heiligen Geistes, das ist ein Charakter des Heiligen Geistes, eine Frucht des Geistes in unserem Leben. Das ist hier eine Gemeinde, die gewachsen ist in all den, wo die Frucht des Geistes gewachsen ist. Liebe, Treue oder Glauben, kann man auch sagen. Und deinen Dienst. Das ist hier außergewöhnlich, das wird sonst an keiner Gemeinde gelobt. Diakonia steht da. Dieser Dienst, das ist eine Gemeinde, die dorthin gewachsen ist, dass, ja, wie Jesus es gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. So seid auch ihr berufen, einander zu dienen, einander die Füße zu waschen. So seid ihr berufen, Diener zu sein, nicht Herrscher. Der Größte unter euch sei aller Diener. Das ist eine Gemeinde, die Diakonie verstanden hat und lebt. Und dein Ausharren, das haben wir auch schon vorher gesehen, das ist auch eine Gemeinde, die dranbleibt. Und dann sagt er sogar noch, deine letzten Werke sind mehr als die ersten. Das, was er zu Ephesus sagt, ist, deine Werke sind gut und schön, aber du musst umkehren und die ersten Werke tun. Also du bist mit deinen Werken hinter deine ersten Werke zurückgefallen. Und dieser Gemeinde wird gesagt, ihr seid sogar von den ersten Werken weitergewachsen, dass sie mehr sind, die letzten Werke, als die ersten. Bei diesem großartigen Lob für diese Gemeinde kommt jetzt aber der Hammer. Aber ich habe gegen dich. Es ist ein starker Einwand, den Jesus formuliert. Eine reife, gesegnete Gemeinde. Und dennoch habe ich gegen dich. Es kann sein, dass wir gewachsen sind, dass wir schon lange gehen im Glauben, dass wir reif geworden sind. Und dennoch gibt es etwas in unserem Leben, da hat Jesus einen starken Einwand. Aber ich habe gegen dich, und das ist der Einwand, oder wir können dieses Wort immer verstehen als ein Wort an die Gemeinde und vielleicht im Besonderen an die Leitung der Gemeinde. Hatte ich schon mal gesagt, das Wort dem Engel der Gemeinde, dem Boten der Gemeinde, kann durchaus auch vielleicht meinen, der Leitung der Gemeinde. Und hier steht, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt, die sich eine Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Wir haben das letztes Mal schon angesprochen und hier hat sich das Ganze ausgewalzt. Es ist ein anderes Bild, was hier genommen wird. Letztes Mal haben wir gesehen den Bileam. Hier ist es Isabel. Das Ganze ist eine Steigerung dessen, was wir im Pergamon gesehen haben. Das Wenige, was Jesus gegen die Gemeinde in Pergamon gegen sie hatte, das hat sich ausgewachsen zu etwas, was fundamental, wo Jesus, das habe ich gegen dich. Das, was Pergamon gesagt wurde, wurde nicht beherzigt. Diese Leute, die Lehre Bileams festhalten, sind es ist dahin gekommen, dass jemand hier hineingekommen ist in die Gemeinde, diese Prophetin, die lehrt, die verführt, mittendrin in der Gemeinde. Isabel, wer ist das? Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen. Wer das ein bisschen nachlesen will, der kann das lesen. In 1. Könige 16, Vers 31 ist diese Isabel zum ersten Mal erwähnt, dass sie nämlich die Tochter des Königs der Sidonier war und dass sie oder dass der König Ahab vom Nordreich Israel sie geheiratet hat. Er hat eine Frau, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, oder? Er hat entgegen dem Gebot des Herrn eine Frau aus den Heiden, eine nichtgläubige Frau genommen. Eine Frau, die an Baal geglaubt hat. Den Herrn des Feuers. Den Gott der Sidonier. Und dann sehen wir, was das mit Ahab und mit dem Volk Israel im Nordreich gemacht hat. Sie haben diesen Baal angenommen für sich. Der Götzendienst ist hineingetragen worden nach Israel. Und es ist nicht nur Götzendienst im Sinne von, Gott hat ja das Gebot gegeben, du sollst dir kein Bild machen und es anbeten. Und damit ist zuallererst gemeint, und das Volk Israel hat darin verstoßen, dass sie ein Bild, ein Götterbild gemacht haben. Sie haben aber dieses Götterbild tatsächlich Jahwe genannt. Das heißt, sie haben Gott auf eine falsche Weise angebetet. Hier steigert sich das Ganze aber dadurch, dass ein fremder Gott hineinkommt, wo das erste Gebot lautet, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Es ist sogar so weit gekommen, dass dieser andere Gott anstelle Gottes gesetzt wird. Isabel ist diejenige, die sehr aktiv in dem Ganzen ist. In der ganzen Geschichte wird uns dann Folgendes gesagt. Sie war dafür verantwortlich, sie hat das Ganze gepusht, vorangetrieben, dass Propheten Gottes umgebracht wurden. Und zwar in einer großen Anzahl. Es gab einige, die versteckt wurden, die es geschafft haben, vor diesem Mordanschlag zu fliehen. Aber ein Großteil der Propheten Gottes wurde auf Veranlassung Isabels umgebracht. Sie wollte das Wort Gottes auslöschen in Israel. Das Wort Gottes sollte nicht mehr gesprochen werden. Stattdessen wollte sie ihre eigene Lehre verbreiten. Sie hat 450 Propheten Baals ins Land gebracht und 400 Propheten der Aschera und hat diese versorgt an ihrem Tisch. Sie hat sie angestellt, damit sie ihre Lehre und ihren Gott in dem Volk groß macht und bekannt macht und Menschen in diesen Dienst hineinführt, in diesen Götzendienst hineinführt. Der Prophet Elia, der dagegen aufgestanden ist, sie hat ihn mit einer Todesdrohung bedacht und Elia ist dann geflohen vor ihr. Man sieht in der weiteren Geschichte, dass sie einen sehr manipulativen Charakter hatte, dass sie eine starke Frau war, die ihren Mann ganz in der Hand hatte und ihn dahin gebracht hat, wo sie ihn haben wollte. Sie sagt am Ende von Kapitel 21 im 1. Könige das Wort Gottes, sie hat Ahab verführt. Ahab hat sich verkauft. Zu tun, was böse in den Augen des Herrn war. Sie hat ihn gekauft. Wie eine Frau einen Mann kaufen kann, verführen kann. Und wozu hat sie ihn verführt? Zum Götzendienst? Sich von Gott abzuwenden und sich einem anderen Gott zuzuwenden? Aber sie hat ihn auch verführt, darum geht es in dieser Geschichte von dem Naboth, der einen Weinberg hatte und Ahab wollte den so gerne haben. Er hatte eine Begierde, eine materielle Begierde. Das möchte ich gerne haben. Und sie hat gesagt, wieso, du bist doch der König von Israel, du kannst dir das doch nehmen. Sie hat ihn dazu verführt, sich von seiner Begierde beherrschen zu lassen und sein Königsamt dazu zu missbrauchen, dass er sich selbst dient. Und das endet in einem grausamen Raubmord. Sie wird später bezeichnet, als sie sehr alt geworden ist Und der Fluch Gottes über sie hereinbricht, das Gericht Gottes, in 2. Könige 9 kann man darüber lesen, wie ein Mann namens Jehu ihr gegenübertritt. Und es sind ihre Hurereien und Zaubereien, davon spricht Jehu, womit sie das Land überzogen hat. Wir sehen sie dann auch geschminkt am zurechtgemacht am Fenster stehen. Und dann wird sie hinausgestürzt und kommt jämmerlich um. Das Gericht Gottes wird an ihr vollzogen. Hier steht, du lässt sie gewähren. Ja, manchmal sind wir zu hart, manchmal sind wir zu heftig. Manchmal sind wir unbarmherzig mit Menschen. Uns fehlt es an Liebe, an Geduld, an Gnade. Aber Jesus sagt, es gibt einen Fall, wo du nicht Gnade üben sollst, wo du nicht geduldig sein sollst, sondern wo du ein klares Wort sprechen musst, wo du Einhalt gebieten sollst. Und das ist, wenn in der Gemeinde Gottes sich jemand hinstellt und sich Prophet nennt und Menschen wegzieht von der Nachfolge Jesu in seine eigene Nachfolge. Ich fand eine Auslegung auch sehr interessant, dass diese Prophetin lehrt. Das ist eine interessante Sache, weil Jesus sagt, einer ist euer Lehrer. Es wird uns gesagt, geht hin, mache zu Jüngern alle Nationen, zu Schülern. Zu Schüler von wem? Von Jesus. Es ist eben nicht unsere Lehre, die wir bringen. Es ist nicht unser Wort, was wir weitergeben. Es ist nicht unsere Gemeinde. Paulus hat gesagt, manche nennen sich nach Petrus, manche nach Apollos, manche nach Paulus. Wer ist denn Paulus? Ist Paulus für euch gekreuzigt worden? Wie gesagt, die Lutheraner nennen sich Lutheraner und Luther dreht sich im Grab um. Er sagte, ich will doch nicht, dass nach diesem stinkenden Madensack irgendeine Kirche benannt wird. Und das ist es, was ich euch auch immer wieder sage, wenn ich hier sitze und das Wort Gottes verkündige und lehre, dann bringe ich euch nicht meine Lehre, sondern ich bringe die Lehre Christi. Denn nur durch Christus und sein Wort wird unser Glaube gebaut. Auf mein Wort könnt ihr nicht bauen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein dummes Menschenkind. Ich weiß von nichts. Ich habe von nichts eine Ahnung. Ja, natürlich. Aber trotzdem habe ich keine. Ich weiß nicht, was morgen ist. Ich habe keine Ahnung. Das, was ich weiß, was wirklich Bestand hat, das habe ich von Jesus bekommen. Und das kannst du genauso von Jesus haben. Das kannst du direkt nachprüfen, das kannst du direkt nachlesen. Ja, richtig, so ist es ja auch. Wir wissen nichts, aber Jesus weiß. Und deswegen gehen wir in seine Schule. Wir maßen uns nicht an, selber unsere Lehre zu bringen. Und ich fand es interessant, wie hier ausgelegt wurde. Wie gesagt, manche Ausleger sehen hier einen Abschnitt in der Kirchengeschichte. Das ist die katholische Kirche. Okay? Die katholische Kirche, du kannst sie heute sehen, tatsächlich hat sie viele Stärken. Da ist, wenn du, wir haben auf dem Hinweg hier Erdbeben in Mexiko. Die Caritas Deutschland ist schon auf dem Weg. Ne? Unsere katholischen Geschwister sind auf dem Weg, um zu helfen, um beizustehen, Liebe zu zeigen, Diakonie, Dienst. Wunderbar. Jesus sieht das und er liebt das. Er verurteilt unsere katholischen Geschwister nicht, nur weil sie den Namen katholisch tragen. Sondern er liebt sie. Aber was er nicht liebt, ist eine Kirche, die sich anmaßt, sich über ihren Herrn zu stellen. Denn sie sagt, wir sollen der Lehre der Kirche folgen. Hauptsache, du folgst der Lehre der Kirche. Die Lehre der Kirche ist das Entscheidende. Und dagegen ist Luther vor 500 Jahren aufgestanden und hat gesagt, hey, das Wort Gottes ist unsere Richtschnur, nicht die Lehre der Kirche. Die Lehre der Kirche muss sich am Wort Gottes messen. Sie muss sich dem Wort Gottes unterordnen. Und da, wo sie es nicht tut, müssen wir umkehren. Das war seine Botschaft. Aber wir müssen sie uns auch immer wieder sagen lassen. Es ist nicht unsere Gemeindebewegung. Es sind nicht die Weisheiten, die wir selbst oder unsere Vorväter herausgezogen haben und verbreitet haben. Nein, wir müssen uns immer wieder unter das Wort Gottes stellen und beugen, uns prüfen lassen vom Wort Gottes. Hier steht in Vers 21, ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Und sie will nicht Buße tun von ihrer Unzucht. Die Unzucht ist natürlich bezogen hauptsächlich auf dieses letztendlich geistlich Huren. Geistlich Ehebruch zu treiben. Und das siehst du in der katholischen Kirche bis heute. Ne? Wieder Altäre aufgerichtet werden für die Mutter Gottes. Und genau dieser Mutter Gottes wird entgegengehalten. Das spricht der Sohn Gottes. Nicht der Sohn der Maria. Das spricht der Sohn Gottes. Du bist nicht die Mutter Gottes, so wie sie teilweise sogar genannt wird. Du durftest. Na, Maria, sie ist eine wunderbare Frau. Wenn du über Maria liest in der Bibel, ist eine tolle Schwester. Du kannst so viel von ihr lernen, von ihrem Glauben, von ihrer Demut, von ihrer Hingabe. Alles geschenkt, alles wunderbar. Aber mach sie nicht zur Göttin, wie sie in der katholischen Kirche zur Göttin gemacht wurde. Mach nicht Menschen zu Göttern, wie es in der katholischen Kirche mit den Heiligen gemacht wird, die angerufen werden, wo gelehrt wird, sie anzurufen. Aber ist Gott nicht gnädig? Er sagt, ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Er gibt uns Zeit zur Buße. Umzukehren, umzudenken. Er gibt dir Zeit, er gibt mir Zeit. Lasst uns nicht andere richten vor der Zeit. Jesus bestimmt die Zeit, die wir haben, um umzukehren. Gott sei Dank hat er Geduld mit mir. Gott sei Dank gibt er mir Zeit, umzudenken. Und das ist das Wort, was es eigentlich heißt, dieses Wort Buße tun, das ist oft so schwierig zu verstehen. Metanoia oder Metanoeo im Griechischen bedeutet nachzudenken. Du kannst etwas vorauswissen, wenn du ein Prophet bist, wenn du die Gabe der Prophetie hast. Uns allen ist aber gegeben, dass wir hinterher schlauer sind als vorher. Wenn wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, Erfahrungen mit unserem sündigen Fleisch, wohin unsere Sünde uns bringt. Das ist die Erfahrung, die der verlorene Sohn gemacht hat. Er sitzt in der Schweinekuhle und denkt, also beim Vater war es ja doch besser. Hinterher ist er schlauer. Aber das ist der Punkt, wo Gott sagt, hier geschieht Umkehr oder sie geschieht eben nicht. Umdenken. Ich denke neu. Ich lasse es zu, dass die Wahrheit Eingang in mir findet, dass Gott meine Augen öffnet und ich erkenne, mein Leben ist von der Sünde bestimmt und es führt in die Verdammnis, es führt ins Elend, es führt ins Nichts hinein. Weg von Gott zu gehen, bringt mich nicht zum Ziel, sondern es bringt mich ins Verderben. Das ist Buße, dass ich das erkenne. Eine ganz neue Sichtweise bekomme, Sündenerkenntnis. Und dann setzt Reue ein. Oh, hätte ich es doch nicht getan. Und das ist mehr als die Reue, die wir vielfach haben. Die Reue, die wir vielfach haben, ist, oh, hätte ich nicht diese schlimmen Folgen, die ich habe von meiner Sünde. Aber die wahre Reue, die wahre Umkehr besteht darin, dass ich bereue, meine Taten bereue, meine Gottlosigkeit, meine Sünde, weil sie Sünde ist, weil sie gegen Gott gerichtet ist. Und so kommt dann ein wahres Sündenbekenntnis und eine Bitte um Vergebung zustande. Ich erkenne, ich habe gegen dich gesündigt, Gott. Gegen dich alleine, zuallererst und vor allen Dingen habe ich gegen dich gesündigt, Gott. Dass ich das Leben, was du mir gegeben hast, die Fähigkeiten, die Möglichkeiten, die du mir gegeben hast, um zu lieben, um Gutes zu tun, dass ich sie verschleudert habe. Ich habe mich gegen dich, den heiligen Gott, vergangen. Vater, vergib mir. Und Gott ist so gnädig. Wie gesagt, er lässt uns, manchmal lässt er es zu, dass wir diese Erfahrungen machen. Manchmal warnt er uns. Er sagt uns, wenn du das tust, dann wird das geschehen. Und das ist die Chance für uns, diese Erfahrung gar nicht erst machen zu müssen. Wenn die Propheten zu Israel spricht, wenn ihr diesen Weg weitergeht, dann wird das passieren. Wenn Jesus hier durch Johannes den Gemeinden sagt, wenn ihr so weitergeht und nicht Buße tut, dann wird das und das geschehen. Dann ist das eine Warnung. Mach es nicht, treib es nicht bis zum Ende, damit du nicht in diese schlimmen Folgen hineinkommen musst. Sondern kehre jetzt um, wo ich dich damit konfrontiere. Und wie wunderbar ist es, Jesus hat uns gesagt, wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch eure Sünden vergibt und euch reinigt von aller Ungerechtigkeit. Alles ist vergeben. Kommst du, kehrst du um, tust du Buße, machst du das, dann ist dir alles vergeben. Und er gibt dieser Prophetin und ihren Nachfolgern Zeit zur Umkehr. Seine Arme sind offen, um sie aufzunehmen. Wenn sie denn doch umkehren würden. Aber sie will nicht Buße tun und es geht darum, willst du Buße tun? Wenn du ein Kind Gottes bist, das zeichnet uns als Kinder Gottes aus, dass wir bereit sind, von Gott zu hören, dass wir bereit sind, von ihm uns durchleuchten zu lassen, dass wir dieses Gebet sprechen, was David gesprochen hat. Herr, erforsche mich und erkenne, wie ich es meine. Und zeige mir, wenn ich auf falschem Wege bin und führe mich auf ewigem Wege. Das zeichnet uns als Kinder Gottes aus. Nicht, dass wir perfekt sind, nicht, dass wir fehlerlos sind, aber dass wir diese Gesinnung haben. Ja, Jesus, ich möchte lernen von dir. Ich möchte auf diesen Weg der Gerechtigkeit wandeln. Ich möchte nicht ins Verderben rennen. Ich möchte nicht in meiner Sünde festbleiben. Aber sie will nicht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren Werken. Was bedeutet das? Aufs Bett werfen heißt, manche Ausleger beschreiben das als das Krankenlager. Ja, sie wird auf dieses Bett, wo sie Unzucht getrieben hat, wird sie daran gefesselt sein, gelähmt, niedergestreckt. In große Bedrängnis. Dieses Wort ist interessant, weil es in Matthäus 24, Vers 21 sagt Jesus, dass eine Bedrängnis kommen wird, wie sie noch nie auf Erden war. Und auch Offenbarung 7, Vers 14 sagt uns, das ist diese Zeit des Gerichtes Gottes, was über die Welt hereinkommt. Die große Bedrängnis oder die große Trübsal, wie es manche Übersetzer beschreiben. Was bedeutet das? Das heißt, dass sie, wenn sie nicht Buße tun, nicht entrückt werden. Dass sie durch die Trübsal hindurch müssen. Durch die Gerichtszeit, die über diese Welt kommt. Die schlimmer wird als alles, was man sich vorstellen kann. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten. Das hört sich komisch an. Ist wahrscheinlich ein bestimmter Ausdruck, der eine schlimme Seuche wie die Pest oder eine verderbenbringende Krankheit beschreibt. Dieser Ausdruck taucht interessanterweise auch in Offenbarung 6 dann später auf, als die ersten Siegel gebrochen werden in dieser Trübsalzeit. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Das ist das, das Gericht nach den Werken. Ja, dann wird es kommen. Wenn wir nicht die Gnade und Barmherzigkeit Gottes suchen, wenn wir nicht uns, wenn wir nicht in der Buße leben, ausgerichtet auf das gnädige Erlösungswerk, was Jesus uns geschenkt hat, dann werden wir nach unseren Werken gerichtet werden. Euch aber sage ich, und das ist hier, er spricht hier bestimmte Geschwister an in dieser Gemeinde, er unterscheidet hier. Es gibt welche unter uns, die diese Botschaft, die wir gerade gehört haben, ganz stark zu Herzen nehmen müssen und tatsächlich umkehren müssen. Es gibt aber Übrige, euch aber sage ich, den Übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben. Die Tiefen Satans, die tiefen geistlichen, mystischen Erkenntnisse. Wir bleiben bei der Lehre unseres Herrn. Wir bleiben bei dem schlichten, einfachen Wort Gottes. Wir lassen uns nicht verführen, mehr zu wissen, mehr zu erkennen, wie Eva sich verführen lassen hat. Wenn du das isst, dann kannst du mehr erkennen. Dann kannst du erkennen, wie Gott erkennt. Erkenntnis ist eine große Verführung. Bis heute hin. Alle möglichen Internetpropheten versprechen dir tiefere und noch tiefere Erkenntnisse. Lasst euch nicht verführen. Allen, die diese Lehre nicht haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Jesus ist nicht jemand, der uns mit schweren Lasten belastet. Seine Last ist leicht. Sein Joch ist sanft. Geh einfach weiter in seinem Joch. Du musst nicht irgendwie etwas Großes bewirken, irgendwas Großes. Nein, bleib einfach treu. Bleib treu in der Nachfolge deines Herrn. Bis ich komme. Ist das nicht schön? Wir warten auf ihn. Wir können mit Freude auf ihn warten, weil er uns gnädig aufnimmt. Aber die anderen, die nicht in der Buße wandeln, sie werden konfrontiert mit der Tatsache, dass sie dagelassen werden. Wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie Töpfergefäß zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Hier ist ein Vers aus Psalm 2 zitiert, der mehrmals in der Offenbarung zitiert wird und immer auf Jesus bezogen wird. Hier wird er aber bezogen auch auf die anderen Kinder Gottes, diejenigen, die Jesus aufgenommen haben, die Kinder Gottes geworden. Ja, wir werden mit Christus herrschen. Das ist eine Verheißung Gottes. Wir werden mit ihm regieren. Warum? Weil sein Charakter unser Charakter geworden ist. Weil die Frucht des Geistes in uns gewachsen ist. Liebe, Treue, Geduld, Sanftmut, Demut, Selbstbeherrschung. All das ist in uns gewachsen. Darum können wir mit ihm herrschen. Wenn das aber nicht in uns gewachsen sind, was sind wir dann für Herrscher? Dann sind wir Despoten. Dann soll Gott uns doch bitte keine Herrschaft geben und er wird es auch nicht tun. Aber seinen Kindern, die in der Buße leben, die sich reinigen lassen, die sich erneuern lassen, die diesen Weg mit Jesus bis zu Ende gehen, sie werden mit ihm herrschen, sie werden mit ihm regieren. Diejenigen, die tatsächlich Diener sind, wie am Anfang gesagt worden ist, die wahre Diener Gottes geworden sind. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern, das ist Jesus selbst. Wir empfangen Jesus selbst, den Morgenstern. Der Morgenstern, der aufgeht in unseren Herzen. Dieser Morgenstern, der uns zeigt, die Nacht ist vorbei und der Tag ist da. Lass uns das als Abschluss lesen, Römer 13. Vers 8 lesen wir: Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn dass du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns immer und immer wieder zur Buße rufst, dass es dein Herz ist, dass wir alle zur Buße kommen und dass wir in der Buße leben und wandeln, immer wieder zurück zu dir. Danke, dass du dein Leben, dass du dein Blut vergossen hast für unsere Schuld, für unsere Sünde, damit wir Vergebung empfangen können. Herr, danke, dass du dieses Opfer ein für alle Mal getan hast und dass wir durch dein Opfer ein für alle Mal auch gereinigt und geheiligt sind vor dir. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Und danke, dass du uns heute Abend auch wieder rufst. Komm zu mir, lege das ab, was dich von mir fernhält. Lege deine Sünde bei mir ab, ich habe sie getragen. Lehre du uns wirklich ganz und gar alleine dir zu vertrauen und dir zu folgen in allen Dingen. Mit dir zu gehen durch alle Dinge unseres Lebens. Keine anderen Götter neben dir. Jesus, wir bitten dich, dass du uns jetzt reinigst, wenn wir dein Mahl nehmen. Wenn wir Blut und Leib zu uns nehmen. Wenn wir Brot und Wein nehmen, dass wir uns erinnern, dass wir dir gehören und niemandem sonst. Und dass wir uns freuen mit den Worten, die du uns gegeben hast, Jesus. Dass wir mit dir zusammen an einem Tisch sitzen werden in Ewigkeit. Dass wir Gemeinschaft mit dir haben werden. Ja, noch mehr, dass wir mit dir ein gerechtes Regiment auf Erden aufrichten werden. Durch dich, in deiner Kraft, in deiner Vollmacht, in deiner Weisheit. Herr, und wir beten, dass du uns umgestaltest. Dass wir nicht nur sagen, dass wir deine Kinder sind, sondern dass wir es tatsächlich sind. Wirke du dein Werk in uns durch deinen Geist jetzt, wenn wir das Mahl nehmen. Wir danken dir, dass du dein Leib gegeben hast, dein Blut vergossen hast, damit wir in deinem Bund leben können. Den Bund, den du mit uns geschlossen hast, dass du uns annimmst, dass du uns unsere Sünden vergibst und dass du bewirkst durch deinen Geist, dass wir in deinen Geboten wandeln. Amen.